Ich werde heute predigen über Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Wir sehen sie gleich. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Taufgespräche unterwegs. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Das war Taufgespräch Nummer 1. Zu einem anderen sagte Jesus: Komm, folge mir. Er aber antwortete: Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sagte zu ihm: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben, du aber geh hin und verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Das war Taufgespräch Nummer 2. Ein anderer sagte: Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagte zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Das war Taufgespräch Nummer 3. Was passiert, wenn ein Mensch Jesus begegnet? Was passiert, wenn ein Mensch sich aufmacht und in einen Gottesdienst geht, der im Namen Jesu geschieht? Das ist dasselbe. Auch der begegnet Jesus. Ich will es euch sagen: Vor Jesus fallen Entscheidungen. Ein Gottesdienst ist die Auszeit von der Routine. Ein Gottesdienst ist der Ort, wo Entscheidungen fallen. Und es wäre schade, wenn ein Gottesdienst passiert, wo keine Entscheidungen fallen. Am Mittwoch haben wir so eine Entscheidung pro Christ für Jesus gefeiert. Die Entscheidung der Taufe. Die Taufe von Steffi und Tobias, die sind hier bei uns. Und wir erleben es oft auch andersherum, dass Menschen vor Jesus die Entscheidung treffen: Nein, ihm folge ich nicht nach. Jesus will, dass heute Entscheidungen fallen. Ein Gottesdienst ohne Entscheidung ist eine armselige Sache. Ein Gottesdienst der Routine ist etwas, was sehr, sehr schade ist. Entscheidungen fallen vor Jesus, aber Jesus will, dass wir unsere Entscheidung gründlich überdenken. Jesus führt Taufgespräche mit uns. Ihm kommt es nicht so sehr darauf an, so viele Anhänger wie möglich zu sammeln. Viele Institutionen sind unglücklich, wenn sie nicht genug Anhänger haben. Und sie tun alles Mögliche dafür, damit jeder Platz auf jeden Fall besetzt. Und das ist der Höchstwert. Das ist bei uns nicht so. Das ist nicht so. Bei Jesus kommt es nicht so sehr darauf an, so viele Anhänger wie möglich zu sammeln. Er möchte vor allem, dass wir unsere Entscheidung, möglicherweise unsere Entscheidung für ihn, gründlich uns durch den Kopf gehen lassen. Nicht so schnell Ja sagen. Und so gibt es Taufgespräche unterwegs. Unterwegs, sagte jemand zu Jesus, unterwegs ist es, wir wissen, welcher Weg es war. Es war der Weg nach Jerusalem. Der Weg zum Kreuz. Auf dieser letzten Reise Jesu führt er 3 Taufgespräche. Es ist ja oft so, dass Jesus uns ganz anders begegnet, dass er auch den Menschen damals anders begegnet ist, nämlich mit ausgebreiteten Armen. Er lädt ein: Auf zu mir alle, alle, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, und ich werde euch Ruhe verschaffen, sagt er bei einer Gelegenheit. Alle sind eingeladen, die unter dieser schweren Last zu leiden haben. Da ist sogar Platz für eine Halbausländerin, die nachdem sie schon fünfmal verheiratet gewesen war, gerade was mit einem sechsten Mann angefangen hat, gerade dabei war. Auch sie, auch ihr gilt die Einladung Jesu. Ohne Einschränkung hat er alle eingeladen, zu ihm zu kommen. Zöllner, Prostituierte, einfache Leute und Reiche, Angesehene, alle sind willkommen. Auch heute steht Jesus so vor uns und sagt, komm zu mir, du bist eingeladen. Weißt du das schon? Vor zwei Wochen habe ich über einen anderen Text aus dem Lukas-Evangelium gepredigt, wo Jesus das Gleichnis vom vierfachen Acker gesagt hat. Dass Gott sät sein Wort aus und er ist dabei nicht wählerisch. Jede Ecke in dem Acker der Welt kriegt etwas ab. Jeder soll es hören. Jeder ist eingeladen. Jede Ecke, und wenn sie noch so wenig versprechend ist, sogar auf dem Weg fällt etwas von der Saat. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den stoße ich nicht hinaus. Aber dann ist irgendwann ein größerer Schritt unumgänglich. Ein Schritt, eine Entscheidung. Dieses Bild vom Schritt finde ich sehr interessant, weil ein Schritt immer etwas ist, wo ich mich wegbewege. Wenn ich mich zu etwas hinbewege, bewege ich mich von etwas anderem weg. Ich trenne mich. Ich trenne mich. Jede Entscheidung ist auch eine Scheidung. Bei einer Scheidung trennen sich zwei. Man kann Jesus nicht haben, ohne sich von etwas zu trennen. Das liegt in dem Wort Entscheidung drin. Von dem Wunsch, vielleicht angesagt zu sein, in einer bestimmten Gruppe, die mir lieb geworden ist. Von dem Wunsch, in Harmonie zu leben mit allen Menschen. Natürlich wollen wir alle in Harmonie leben. Für viele ist es der höchste Wert im Leben. Aber wenn das der höchste Wert in meinem Leben ist, dann kann ich nicht Harmonie mit Jesus haben. Das geht nicht. Er erwartet eine Entscheidung. Vielleicht sind es auch ganz andere Dinge. Ich kann ja euch nicht in die Herzen schauen. Gibt es solche Dinge bei mir? Der Schritt für die drei Kandidaten in dem Bibeltext ist sogar noch größer, als er auf dem ersten Schritt, auf dem ersten Blick für sie aussah. Sie wollen alle Jesus nachfolgen. Sie wollen alle eine Entscheidung treffen. Und wir sind voller Bewunderung für die drei Kandidaten. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von uns so reden würde wie einer von denen. Fühlt euch gerufen, aber lasst euch auch Zeit, um euch über die Folgen Gedanken zu machen. Die drei hatten sich genau überlegt, ob sie mit Jesus losziehen wollten. Was sie sagen, verrät, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Der erste sagt, er ist bereit, überall mit ihm hinzuziehen. Wer von uns wäre bereit dazu? Der zweite will nur noch seinen Vater beerdigen. Und das passiert ja im Orient noch am Sterbetag. Das weiß man ja, dass da nicht noch irgendwo 7 Tage jemand in der Kühlhalle liegt, sondern am gleichen Tag findet die Beerdigung statt. Nur noch diese eine Sache, die ist zu beregeln. Und der dritte, er will sich nur noch von der Familie verabschieden. Wenn das alles ist, dann los, dann geht mit Jesus. Ich denke wieder an diesen vierfachen Acker. Bekannte und Freunde von den dreien waren vielleicht vergleichbar mit dem Weg. Die haben zwar das Wort gehört, aber sie haben es wieder vergessen. Sie haben es nicht ernst genommen. Irgendwann war es weg. Da konnte es ja nicht keimen. Sie waren total verhärtet. Der Teufel hatte das Wort weggenommen. Aber die drei, die waren entschlossen. Die traten als Einzelne aus der Masse heraus und sie bekannten sich zu Jesus, ihm nach. Sie waren nicht Weg. Also waren sie doch bestimmt gutes Land, oder? Das sieht doch ein Blinder, dass es genau die Richtigen sind. Warum nahm Jesus sie nicht einfach so auf? Warum sagt er nicht, wenn es bei dir so ist, ja dann komm, dann mach mit. Ich will es euch sagen, warum er sie nicht einfach so aufnahm. Weil er keinen am Ende enttäuschen will. Jesus will keinen enttäuschen. Es ist besser, erst einmal vielleicht Nein zu sagen, um dann später zu einem begründeten Ja zu finden, als ganz schnell Ja zu sagen und dann lasch oder lau zu werden. Darum macht er es den Männern mit Absicht schwer mit ihrer Entscheidung. Begeisterung ist etwas Tolles. Ich bin gerne begeistert. Begeisterung ist absolut angemessen. Aber da ist dieser kleine Haken bei der Begeisterung, und das wissen wir alle ganz gut, dass die Begeisterung manchmal blind macht. Ich sehe was im Supermarkt, eine tolle Sache, ein Navigationsgerät mit allem Möglichen drum und dran und relativ günstig. Ich bin begeistert, ich greife zu, ich gehe zur Kasse und bezahle, und zu Hause lasse ich mir nochmal alles durch den Kopf gehen und merke, oh, ich habe aber mein Konto überzogen. Begeisterung macht manchmal blind. Begeisterung ist gut, aber Begeisterung darf nicht der tragende Grund der Entscheidung sein. Begeisterung als Fundament ist wie Sand. Da kann Gottes Wort keine Wurzeln schlagen. Der erste Wind pustet alles weg. Es braucht guten Boden, wo Wurzeln tief, tief gründen können. Der Boden ist die Bereitschaft, alle Konsequenzen auf sich zu nehmen. Und Jesus begegnet uns hier nicht als der Seemann, er begegnet uns hier als der Pflugmann, der mit dem Pflug durch die Herzen zieht, um einen guten Grund für die Entscheidung zur Nachfolge hier zu legen. Die Entscheidung für Jesus hat Konsequenzen für alle weiteren Entscheidungen in meinem Leben. Keine Entscheidung in meinem Leben kann mir so getroffen werden wie vorher. Eine ganze Menge Möglichkeiten der Lebensführung scheiden aus, sind nicht mehr da. Jesus will, dass ihr das bedenkt und prüft, ob ihr bereit seid. Man erschrickt darüber, wie spröde Jesus ist. Das ist wie eine kalte Dusche. Man hätte doch Sympathie erwarten können. Was die Männer vorbringen, zeigt, dass sie soziale Verantwortung haben. Wir kennen das ganz gut, denn wir haben auch alle soziale Verantwortung. Wir haben Pflichten. Ich musste einmal das Gegenteil erleben. Ich habe eine alte Frau beerdigt und ihr Sohn hat es nicht schaffen können, zu ihrer Beerdigung zu kommen. Da fand die Beerdigung ohne den Sohn statt. Das war eine traurige Sache. Jeder hat doch seine Pflichten und die muss man regeln. Und von Verpflichtungen kann man sich nicht einfach so scheiden. An anderer Stelle brandmarkt Jesus übrigens die damals gängige Praxis, statt die Eltern im Alter zu versorgen, das Geld zu nehmen und es zum Tempel zu bringen und dann ganz groß dazustehen, weil man so fromm ist. Von Pflichten soll man sich auch gar nicht scheiden. Das will Jesus hier nicht sagen. Aber wenn es denn wirklich immer nur Verpflichtungen sind, die uns abhalten, Jesus nachzufolgen. Nicht überall, wo Verpflichtung draufsteht, ist doch Verpflichtung drin. Bindungen sind manchmal drin. Bindungen, die ich mir selber gewählt habe. Die Bindung der Harmonie, habe ich als Beispiel am Anfang genannt, versteckt sich manchmal hinter dem Etikett Pflicht. Bindungen sind ganz schwer zu erkennen. Bindung 1, der Kandidat 1 sagt, ich will dir folgen, wo du hingehst. Und ganz klein, dass man es fast nicht hört, nur zwischen den Zeilen lesbar, vorausgesetzt, du gehst wohin, wo wir ein Dach über dem Kopf haben. Jesus merkt das und er weist ihn nicht ab. Soll nur ja keiner denken, dass auch nur einer von den drei Kandidaten abgewiesen worden ist. Alle willkommen. Er weist sie nicht ab, aber er soll nochmal nachdenken und sich überlegen, was ist, wenn du mal kein Dach über dem Kopf hast, wenn du mit mir losgehst. Gehst du dann immer noch mit oder verkrümelst du dich? Den drei Christen in der Türkei, in Malatya, hat die Entscheidung für Jesus das irdische Leben gekostet. Und die übrig gebliebene kleine Gemeinde wird in den Untergrund gehen, wie ich gelesen habe, weil es zu gefährlich ist, offen zu existieren. Jeder kennt sie in der Stadt. Wären wir bereit dazu? Ich kann die Antwort nicht geben. Kandidat 2, lass mich meinen Vater beerdigen. Ja klar, klar kann er den Vater beerdigen. Jesus sagt nicht, du darfst den Vater nicht beerdigen. Er sagt etwas anderes. Er sagt, aber wenn du jetzt mir nachfolgen willst, dann hat die Beerdigung des Vaters nicht mehr alleroberste Priorität. Oberste Priorität hat, geh hin und verkündige die Königsherrschaft Gottes. Das hat Priorität in deinem Leben. Ich habe Kommentare gewälzt und fast alle sagen, Jesus verbietet ihnen, den Vater zu beerdigen. Ich kann das so da nicht sehen. Das tut er nicht. Er sagt nur, das Wesentliche ist, dass du die Königsherrschaft Gottes verkündigst. Das kann man auch auf Beerdigungen tun. Beerdigungen sind sogar ganz gut geeignet dafür, die Königsherrschaft Gottes zu verkündigen. Beerdigen selbst, das können auch Leute, die von dieser Königsherrschaft Gottes gar nichts wissen. Das ist nicht die Hauptsache. Der Mann hat eine Bindung an seine Familie, die ihm den Glauben kosten könnte. Er begibt sich auf dünnes Eis. Das muss er wissen. Das ist eine hochemotionale Angelegenheit. Wird er auch dann noch die Kraft haben, sich zu Jesus zu halten und mit ihm zu gehen, wenn er diese Beerdigung erlebt hat? Er muss sich das fragen. Dritter Kandidat, ich will mich zuerst von meiner Familie verabschieden. Und Jesus verwehrt es ihm nicht. Natürlich kann er das. Aus menschlichen und auch aus ganz praktischen Gründen. Man möchte doch nicht umsonst eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgeben. Aber er soll auf dem Weg zur Familie bedenken, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Das ist der Kern. Abschied nehmen, Bescheid sagen, ja. Aber auch wieder, wenn er sich verabschiedet von seiner Familie, dann soll er wissen, du begibst dich auf dünnes Eis. Du wirst mit Kräften konfrontiert, die versuchen werden, dich zurückzuhalten, nicht nachzufolgen. Keiner, der nach rückwärts schaut, hat je eine gerade Furche gezogen. Niemand. Man muss nach vorne schauen. Am Horizont einen Punkt im Blick nehmen und dann kann es gelingen. In der Rückschau kommt nur eine krumme Sache dabei heraus. Auch dieser Mann hat eine Bindung an seine Familie und kann möglicherweise deswegen nicht frei für Jesus sein. Das ist das Problem. Was sind Bindungen für einen, der Jesus nachfolgen will? Jesus vergleicht sie in seinem Gleichnis im vierfachen Ackerfeld mit den Dornen auf dem Feld. Die gute Saat erstickt unter diesen Dornen und die Dornen nehmen der guten Saat die Sonne weg und das Wasser weg und den Platz weg. Und am Ende verkümmert alles. Das Herz, das Ackerfeld, ist zunächst einmal geteilt. Da kommt ein bisschen Saat hin, Gottes Wort, Nachfolge, gute Gedanken. Und da liegt noch ein bisschen Unkrautsamen geteilt. Ein Teil für Gott, ein Teil für Sorgen, für Reichtum und für Spaß. Das Problem ist, dass es nicht so bleibt, wie es ist, sondern die Saat geht auf. Und Sorgen und Reichtum und Spaß hat es so an sich, wenn es Platz hat im Herzen, dass es schneller wächst als die Saat des Reichs Gottes. Es wächst schneller. Und dann bleibt es nicht, wie es ist, sondern die gute Saat kommt um. Bindungen wachsen schneller als die Freiheit, die wir in Jesus haben können. Und damit rührt Jesus das an, was uns oft sehr oft bremst und was uns hindert. Wir wollen uns gerne mit ganzer Kraft für Jesus einsetzen. Aber Bindungen teilen unser Herz. Da merke ich bei Entscheidungen, es sind eigentlich zwei Personen in mir. Der eine sagt Hü und der andere sagt Hot. Der eine sagt pro Christ, der andere sagt pro Euro. Und wer hat dann das Sagen in meinem Leben? Mit diesem geteilten Herzen sind wir unbrauchbar für ihn. Und die Begeisterung am Anfang mag noch so groß sein. Mit niemand will Jesus seine Herrschaft in einem Herzen teilen. Entweder gehören wir ihm ganz oder auf Dauer gar nicht. Man kann das nur begreifen, wenn man den Auftrag sieht, den er gibt hier. Merken wir an einer Stelle, leuchtet es auf, was der Auftrag ist seiner Jünger. In dieser Welt muss Jesu Sieg ausgerufen werden. Er ist am Kreuz für uns gestorben, er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde der ganzen Welt ans Kreuz getragen und bezahlt. Du aber geh hin und verkündige die Königsherrschaft Gottes. So sagt es dem einen. Überall auf dieser Welt will er sein Königreich, seine Königsherrschaft aufrichten, auch in der Türkei, aber auch hier. Darum sagt es so krass, schneide die Bindung durch, die dich halten. Lass doch los. Ich wiederhole noch einmal die Punkte der Predigt. Habt ihr sie während der Predigt eigentlich gesehen? Oder nur den Text? Vor Jesus gibt es Entscheidungen. Das ist immer so. Jede Entscheidung ist auch eine Scheidung. Viele sind zur Trennung bereit. Sind zur Trennung nicht bereit, wollte ich sagen. Und können deswegen keine Entscheidung treffen. Warum nahm Jesus sie nicht auf, die drei Kandidaten, einfach so? Ja, weil Begeisterung auch manchmal blind macht. Von Verpflichtungen kann man sich nicht einfach scheiden. Aber nicht überall, wo Verpflichtung draufsteht, ist auch Verpflichtung drin. Die drei Kandidaten hatten Bindungen, von denen sie nicht lassen konnten. Und diese Bindungen, sie sind die Dornen. Die Dornen, unter die das Wort Gottes heranwächst. Trenn dich von den Dornen. Amen.